Der Mai ist gekommen und wir begrüßen Sie zu einer neuen Sendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Der Monat Mai steckt voller Märchen. Viele blicken auf eine Traumhochzeit im englischen Königshaus. Das Kirchenjahr bietet uns mit Himmelfahrt und Pfingsten Feiertage mit märchenhaften Zügen.
Märchen sind immer noch angesagt, egal ob die Gebrüder Grimm oder Harry Potter. Märchen faszinieren, Märchen lassen den Alltag vergessen.
Bei uns im Studio begrüßen wir Dr. Heinrich Diekerhoff. Er ist ein leidenschaftlicher Märchenerzähler und noch viel mehr, nämlich Theologe und Historiker. Von ihm wollen wir wissen, wie viel Theologie im Märchen steckt und warum die Väter im Märchen so schlecht wegkommen. Wir freuen uns auf eine märchenhafte Stunde mit ihm. Herzlich willkommen bei uns.
Danke und moin.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. In unserer Sendung tauchen wir ein in die Welt der Märchen. Und die Tür zu dieser Welt öffnet uns unser Gast Dr. Heinrich Diekerhoff.
Herr Diekerhoff, Sie sind pädagogischer Direktor der Katholischen Akademie in Stapelfeld. Zudem sind Sie Theologe, Historiker und Märchenerzähler. 11 Jahre lang waren Sie Präsident der Europäischen Märchengesellschaft, in deren Beirat Sie immer noch sind. Ist Ihr Lebensmotto: Ein Leben ohne Märchen wäre sinnlos, aber möglich? Worin liegt für Sie der Reiz am Märchen?
Märchen sind Geschichten, die wie Träume Lebenserfahrungen verdichten. Und zwar in Bildern, die jeder verstehen kann und die so allgemein sind, dass man seine ganz konkreten Erfahrungen daran anknüpfen kann. Und alles, was ganz konkret ist, veraltet ganz schnell. Und die Märchenbilder sind so allgemein, weil sie eben wie aus den Träumen sind, dass Menschen über Jahrhunderte daran anknüpfen konnten.
Wie wird man Märchenerzähler?
Indem man lernt zu erzählen. Natürlich kann jeder erzählen, wie jeder singen und laufen kann, aber um gut laufen zu können, um gut singen zu können oder gut erzählen zu können, muss man ein bisschen üben.
Und auch hören üben? Anderen zuhören?
Das ist sicher die beste Übung, zunächst einmal Erzählern und Erzählerinnen zu lauschen, um dann seinen ganz eigenen Klang zu finden.
Wir haben schon eben gerade einen kleinen Disput gehabt nach der Ansage. Ich denke natürlich bei Märchen immer an Brüder Grimm und wir beide haben gerade schon gesagt, das ist ja ein sehr verengender Blick, so nach dem Motto ein bisschen altertümlich, ein bisschen Altertümmel, so traditionell. Was zeichnet eigentlich ein Märchen aus? So, wie sind Märchen entstanden? Woran erkennt man Märchen? Harry Potter wäre für Sie ja auch kein Märchen.
Nein, Märchen haben keinen Verfasser. Die Grimmschen Märchen sind sprachlich wunderschön, sind aber ein bisschen verbiedermeiert, also sind ein bisschen eingeschränkt in ihrer Themenwahl und schon auf den Horizont des Biedermeiers eingeschränkt. Also Erotik kommt da auf keinen Fall vor. Typisch für Märchen sind das gute Ende. Märchen enden immer gut. Und wenn sie das böse Ende für die Hauptperson haben, sehr selten, dann ist es so, dass man sagt, geschieht ihr recht. Aber wenn man zu einer Hauptperson hält, wenn man mit ihr sympathisiert, kann man sicher sein, es geht gut. Aber vorher liegt ein schwerer Weg mit vielen Hindernissen. Typisch ist auch, dass die Helden oder Heldinnen der Märchen, denn genauso oft sind die Heldinnen weiblich wie die Helden männlich, also dass diese Hauptfiguren eher die Kleinen sind. Und wenn es ein Königssohn ist, dann ist es der Jüngste. Und schließlich ist noch typisch für die Märchen, dass sie immer wieder die Anderswelt berühren, das Wunder, das Surreale, das Traumartige. Sie spiegeln nicht einfach die Alterswelt.
Ich möchte noch mal eben kurz zurück auf das Biedermeier. Was war es, was diese Märchen der Brüder Grimm dann trotzdem zu einem festen Bestandteil in vielen Buchregalen und in vielen Köpfen gemacht hat?
Ja, sie sind schon sprachlich wunderbar. Das ist schon ganz toll. Die Brüder Grimm haben das ja als Jugendliche, als Studenten in Gang gesetzt. Sie sind ja hinterher die Begründer der Germanistik geworden, waren sicher Genies. Aber in den Grimmschen Märchen finde ich zum Beispiel keine Märchen für Männer, wie man sie etwa in den keltischen älteren Märchen findet. Die Zielgruppe war schon um 1800 oder 1812 die jetzt entstehende bürgerliche Kleinfamilie, wo das Geld und die Zeit da war, um abends den Kindern was vorzulesen. Das war aber nicht ursprünglich das Setting der Märchen, die waren ursprünglich nicht für Kinder.
Ein anderer Aspekt: vor gut 200 Jahren, 1800, hatte die Kirche eine ganz, ganz große Wichtigkeit, auch vielleicht in einer Biedermeier-Familie. Wie sieht es aus mit den Parallelen zwischen Märchen und Religion? Wer hat sich denn da beeinflusst gegenseitig? Haben die sich gegenseitig beeinflusst?
Also alle Märchen in Europa sind durchdrängt vom Geist des Christentums, weil es war ein christliches Milieu, in dem sie entstanden sind. Die Brüder Grimm selbst waren gute, reformierte Christen, aber in den Märchen selbst gibt es eigentlich keine direkten kirchlichen Anspielungen. Und da, wo in wenigen Grimmschen Märchen mal Gott auftaucht, ist es theologisch überaus fragwürdig. Wenn es eine Verbindung gibt, und ich glaube, dass eigentlich Religion und Märchen etwas viel Gemeinsames haben, dann das, dass sie von den großen Träumen der Menschen erzählen und davon, wie wir sie manchmal leben können. Leider geht es ja in den Religionen dann oft nicht mehr um die großen Träume, sondern um die kleinen Regeln. Und darum geht es in den Märchen nicht.
Und in den heutigen Märchen, wenn wir die Brüder Grimm mal als Nicht-Märchen beiseite legen?
Nein, nein, die Brüder Grimm sind Märchen, sie sind nur nicht sehr alt. Es gibt viel ältere Märchen, die Brüder Grimm sind relativ jung in ihren Märchen.
Wie weit müssten wir da zurückdenken? Zu den Ursprüngen des Märchens.
Ja, die Ursprünge, das kann man nicht sagen, weil wir haben ja geschriebene Märchen vielleicht seit 1000 Jahren. Aber sicher haben Menschen, solange es Menschen unserer Art gibt, haben sie gemalt, das kann man nachweisen. Aber sie werden gesungen haben, das kann man nicht nachweisen. Und sie haben sicher auch erzählt. Aber eigentlich ist ein Märchen eben eine Erzählung. Und jede aufgeschriebene Fassung ist schon sowas wie ein eingefrorenes Lebensmittel, das man dann wieder auftauen muss. Und die älteren Märchen sind oft in ihren Bildern etwas archaischer als die Grimmschen, die aber trotzdem toll sind, sprachlich.
Trotzdem sind Märchen ja in der Moderne immer noch hoch im Kurs, also angesagt.
Ja.
Woran liegt das denn?
Ja, dass sie eben mit diesen Bildern arbeiten. Die Psychologie nennt das Archetypen. Fantasy greift diese Bilder wieder auf. Darum ist ja Harry Potter oder Herr der Ringe, sind keine Märchen, greifen aber die ähnlichen traumartigen Bilder aus. Keiner hat je einen Drachen gesehen, aber jeder weiß, was ein Drache ist. Kein Kindergartenkind in Deutschland lebt in der Monarchie und trotzdem weiß jedes Kind, was ein Königskind ist. Diese Urbilder sind einfach da.
Sie hören Kaya 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Und wir haben eine ultimative Märchenstunde im Mai bei Oldenburg 1. Eingeladen haben wir uns dazu den Märchenerzähler Heinrich Diekerhoff.
Der Mai bietet uns ja in diesem Jahr zwei kirchliche Feiertage. Ich könnte auch sagen mit märchenhaften Zügen, Himmelfahrt und Pfingsten. Ich bleibe mal bei Himmelfahrt. Ein Feiertag nach der biblischen Geschichte. Der Sohn Gottes geht nach seiner Auferstehung zu seinem himmlischen Vater und fährt auf, wie es heißt. Würden Sie so eine Geschichte eher als Theologe oder eher als Märchenerzähler hören?
Als Theologe höre ich sie im Wissen, dass dort Bilder sind und dass die Bilder sagen, Jesus ist für uns wie der Himmel geworden, immer da, aber nicht mehr greifbar. Als Erzähler freue ich mich einfach an der Geschichte und glaube, dass sie in sich wirkt. Aber da ist kein Gegensatz für mich.
Am Himmelfahrtstag sind wieder Massen an Männern, vor allem Väter, unterwegs gewesen und haben diesen Feiertag als Vatertag für sich besetzt, was meiner Wahrnehmung nach auch immer mehr in den Medien durchdringt oder an gewissen Lokalitäten, wo dann steht Vatertag geöffnet. Himmelfahrt und Vatertag, finden Sie da als Theologe eine Verbindung?
Naja, also für mich wäre Himmelfahrt eher eine Infragestellung von Vaterschaften dieser Art, nicht nur, wenn man loszieht mit dem Bollerwagen, ich gönne ja jedem den Spaß, wobei es überwiegend wohl keine Väter sind. Aber als Christ und als Märchenerzähler bin ich, und als Vater auch, bin ich ein bisschen skeptisch gegenüber der Heiligsprechung von Vätern oder Müttern. Die kommen nämlich weder in der Bibel noch in Märchen gut weg.
Deswegen brauchte man vielleicht einen Vatertag und einen Muttertag?
Auch ich glaube, das ist eher eine Folge der Unterhaltungsindustrie als eines tieferen Bedürfnisses.
Wie ist es mit den Vätern im Märchen? Wie kommen die dabei weg?
Ja, wie ich sage, schlecht. Es gibt in den Märchen so gut wie keine guten Mütter und keine guten Väter. Es wimmelt von mörderischen Müttern und von Vätern, die entweder total versagen oder übergriffig werden. Aber die Väter und Mütter der Märchen sind nicht die Väter und Mütter, die wir hatten oder sind, sondern Bilder für Erwartungen.
Und also, wann ist dann ein Märchen ein Männermärchen? Gibt es so etwas?
Ja, aber natürlich gibt es Männermärchen, aber in Männermärchen geht es jetzt nicht um Vater. Denn während in den typischen Frauenmärchen, interessanterweise Schneewittchen und all die Varianten, das Hauptthema eigentlich ist die Auseinandersetzung der Heldin mit einer älteren Frau. Mutter, Stiefmutter, wie auch immer, spielt das in den Männermärchen eigentlich keine Rolle. In den Männermärchen gibt es zwei Hauptthemen. Das eine ist das Thema Macht, auf eine sehr schlichte Weise, wer ist der Größte hier? Und das andere ist die Frauen und ihr rätselhaftes Erscheinen.
Und was davon könnte man heute noch erzählen? Alles. In gendersensiblen Zeiten?
Ich kümmere mich da nicht drum. Also den Goethes Faust wird man auch nicht genderisieren. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man die Bibel genderisiert, weil doch klar ist, dass wir heute als Mann und Frau gleichberechtigt die Geschichten lesen dürfen. Ich kann natürlich jedes Männer- und Frauenmärchen auch für mich als Mann oder Frau nochmal anschauen. Ich glaube aber nach wie vor, dass manchmal Männer und Frauen manchmal etwas unterschiedliche Blickwinkel auf die Wirklichkeit haben.
Wenn es in diesen archetypischen Männer- und Frauenrollen auch um Erwartungen geht, die da ausgedrückt werden, nicht um die realen Mütter und Väter, ist denn so ein Märchen heute, ist das eher etwas, was ich sich gut anhört, was ich mir gerne erzählen lasse, was ich spannend finde? Oder steckt da immer auch noch so ein Stück mit Lerneffekt drin, wo ich merke, da muss ich mich mal hinterfragen, da entdecke ich mich selber? Also gibt es da irgendwie auch so, ja, gibt es sowas wie eine Ethik dahinter, die auch heute noch greift?
Ja, ich glaube sogar, dass es eine politische Dimension hat, allerdings nicht auf der ersten Ebene. Wenn man das jetzt sehr vereinfacht sagt. Wir alle haben als Kinder, Mutter und Vater uns als erste Bezugspersonen eingebildet, wobei es um Rollen geht, nicht um Personen. Mutter bedeutet, jemand stillt all meine Bedürfnisse, so erlebt der Säugling das. Vater erlebt heißt, jemand kann alles in Ordnung bringen. Und erwachsen werden heißt lernen, beides stimmt nicht. Niemand stillt all unsere Bedürfnisse, niemand bringt alles für uns in Ordnung. Das lernen wir bei Vater und Mutter wie selbstverständlich. Viele Menschen gehen später in Partnerschaften mit der Erwartung, jetzt stillt jemand all meine Bedürfnisse oder bringt alles für mich in Ordnung. Das klappt auch nicht. Heute wird diese Erwartung vor allen Dingen nach der Bedürfnisstillung an die Gesellschaft, an den Staat gerichtet. Auch das geht nicht. Die Märchen sagen, verlass dich nicht auf Vater- und Mutter-Erwartungen. Die Bibel sagt, nennt niemanden Vater, oder Jesus sagt das, einer ist euer Vater, der im Himmel. Seltsamerweise haben dann die Kirchen immer gerne ganz viele Väter erfunden und beschworen, anstatt zu sagen, alle Vaterschaft ist relativiert. Da berühren sich dann die Märchen und zumindest der kritische Vaterimpuls Jesu. Einer ist euer Vater, der im Himmel, das heißt, überlasst den Vätern, egal welchen Vätern, nicht eine gottähnliche Macht und Stellung.
Märchenstunde bei Oldenburg 1. Wir sind mittendrin und freuen uns, wenn Sie weiter dabei bleiben. Zu Gast ist ein ganz bekannter Märchenerzähler aus Südoldenburg, nämlich Dr. Heinrich Dickerhoff.
Herr Dickerhoff, welches Märchen ist denn am dichtesten dran an der Bibel?
Es gibt ein englisches Märchen, Lumpenkind, eine Aschenputtel-Variante. An dem könnte ich oder kann ich die gesamte christliche Theologie erklären, sage ich immer. Es ist für mich am allerdichtesten dran, aber es gibt viele Märchen, die Fragen, um die es in der Bibel geht, auch aufgreifen. Und es gibt zwei Hauptfragen in den Märchen, in der Bibel, im Leben. Das eine ist, was die Märchen immer wieder sagen, du musst dich auf den Weg machen, geh los. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das andere ist, das Ja, das Gute ist am Ende stärker als das Schlimme, das Zerstörerische, der Tod, die Vernichtung, auch wenn das Böse oft spektakulärer ist. Und beides, finde ich, ist sowohl biblisch als auch märchenhaft. Und deckt sich mit meinen Lebenserfahrungen.
Und wenn ich jetzt mal aus der anderen Sicht gucke, welche Bibelgeschichte wäre die Geschichte mit den märchenhaftesten Zügen und Elementen?
Ja, das Gleichnis vom barmherzigen Vater oder ich nenne es lieber das von der verlorenen Brüderlichkeit, hat schon viele Elemente. Die Jona-Geschichte hat viele Elemente. Aber es gibt insgesamt in der Bibel gibt es kein Märchen, rein literarisch nicht, aber viele märchenhafte Motive, beziehungsweise viele Bildmotive, die in Märchen, in Legenden, in Sagen, in Mythen vorkommen. Eben die Bildersprache, die wir in den Träumen lernen. Bevor wir sprechen lernen, lernen wir diese Bilder schon in den Träumen kennen.
Können Sie mal einige aufzählen? Die wichtigsten vielleicht? Weil ich versuche gerade zu überlegen, was ist es denn bei der Jona-Geschichte? Was wäre so ein typisches Märchenbild?
Verschlungen werden. Das Meer, das gleichzeitig der Fisch ist, ist der gleiche. Oder es ist ja kein Fisch, es ist ja der Drache. Das Verschlungenwerden ist ein großes Thema in den Menschen. Und bis heute kennen Menschen ja die Erfahrung, die Arbeit frisst sie auf oder irgendeine Angst frisst sie auf. Das zu weit gehen. Jona geht über das Ziel hinaus, er geht nach östlich von Nineveh. Das ist eine typisch märchenhafte Art oder bildhafte Art zu sagen, da geht jemand zu weit. Und Eigentlich gibt es, sind alle bildhaften oder alle Erzählungen der Bibel voll von solchen Bildgeschichten. Und ich glaube, da darf man gar nicht so viel Theologie hineinlegen. Oder ich nehme noch mal ein Beispiel. Für mich war früher eine sehr schlimme Geschichte, die von der Opferung des Isaak. Hätte Gott eins meiner Kinder als Opfer verlangt, hätte ich ihm die Gefolgschaft gekündigt. Aber das die Geschichte gehorcht den Erzählgesetzen. Die Pointe ist nie mehr Menschenopfer. Das ist aber keine Geschichte. Wenn da steht, Gott sagte zu Abraham, hör mal, Menschenopfer machen wir nicht. Nee, sagt Abraham, machen wir nicht. Das ist keine Geschichte. Damit eine Geschichte funktioniert, muss das Messer in der Luft schweben. So wie ich ein Nichtraucherschild nur zeigen kann, indem ich eine Zigarette zeige und durchstreiche. In Geschichten muss das, was nicht passieren soll, erst erzählt und dann verneint werden. Und so ist auch die Pointe der schrecklichen Sintflutgeschichte, ja, dass der biblische Glaube nicht der an die Sintflut ist, den gibt es überall, sondern dass nie mehr eine Flut kommt. Das ist die Pointe. Und das kann man lernen, wenn man sich mit Geschichten und wie sie funktionieren beschäftigt.
Wir wollen noch mal einen Blick auf die Väter werfen, die wir vorhin schon mal gestreift haben. Gibt es in der Bibel gute Väter? Sie sagten es seltenst, aber oder im übertragenen Sinne ein behütendes, ein sorgendes?
In dem Gleichnis, der sogenannte barmherzige Vater ist sicher schon nach unserem Verständnis ein sehr guter Vater, obwohl oder vielleicht weil er sich mütterlich benimmt. Ansonsten fällt mir eigentlich nur Josef ein. Und der ist der Ziehvater. Und das ist auch ein gutes Bild, weil ich glaube, dass auch spirituell oder wie immer ich es nennen will, ich immer nur bei aller biologischen Vaterschaft der Ziehvater meiner Kinder bin, weil das, was Vatersein verspricht den kleinen Kindern, kann ich als Mensch nicht einlösen. Und Josef ist für mich ein ganz schönes Bild, also eine Bildgeschichte. Er will ja Maria verlassen, weil das Kind nicht von ihm ist. Und dann sagt der Engel ihm im Traum, Engel können Träume sein, Josef, Sohn Davids, er erinnert ihn an seine Königswürde und in der Erinnerung an diese Würde kann er dann zum Diener des Lebens werden. Und sein Gegenspieler ist Herodes, der sitzt auf dem Thron und hat die Macht, aber hat nichts Königliches und wird zum Mörder. Und ich glaube, in jedem Menschen, aber zumindest in jedem Mann, sitzen beide, Josef und Herodes. Und die Frage ist, wem traue ich mehr und nach wessen Mustern will ich mehr leben? Es war ein Silvester und das alte Jahr neigte sich zum Sterben. Unheimlich war diese Zeit und die Menschen rückten enger ums Feuer zusammen. Denn in den Rauhnächten ging, wie jeder wusste, die wilde Jagd um und die Untoten waren los. Nur in Camelot feierte König Artus mit den Rittern der Tafelrunde und ihren Damen fröhlich den Jahreswechsel. Die köstlichsten Speisen wurden aufgetischt, der Wein floss in Strömen, Musikanten spielten auf und Gaukler zeigten ihre Kunst. Man schmauste und zechte, lachte und tanzte. Da plötzlich wurde die große Tür der Halle aufgestoßen und frostiger Winterwind fuhr durch den Saal. Auf der Schwelle stand ein riesenhafter Ritter. Er war noch einen Kopf größer als der größte von Artus' Männern. Grün war seine Rüstung. Grün auch die mächtige Streitaxt in seiner Hand. Fahlgrün wie helles Moos war selbst sein Gesicht, wie das eines Toten, der lange im Wasser gelegen hat. Großlos trat der Fremde in die Halle. Allerorten rühmt man den Mut der Tafelrunde, rief er. Seine Stimme klang dröhnend und hohl zugleich. Nun bin ich gekommen, euren Mut zu erproben, ihr Herren. Ich schlage euch ein kleines Spiel vor. Wer von euch wagt es, mir mit dieser Axt den Kopf abzuschlagen? Freilich, wer das heute wagt, der muss morgen in einem Jahr zu mir kommen, in die grüne Kapelle und seinen Hals inhalten. Denn dann bin ich an der Reihe und habe einen Schlag frei.
Ja, Sie sind immer noch dabei. Mitten in der Mai-Märchensendung von Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Der Märchenerzähler, unser Gast, der Theologe, Historiker Heinrich Dickerhoff. geht mit uns durch die Welt der Märchen und wir wollen ihn fragen, sind Märchen innovativ?
Ich glaube, Märchen sind nicht innovativ, sondern sie bewahren uraltes Haltungswissen. Und für innovative Dinge sind wir heute selber zuständig, aber es ist gut, sich zu erinnern, was Menschen über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende erfahren haben an dem, was Leben trägt und hält.
Das wäre?
Zum Beispiel wird es in diesem Märchen, das ich vorhin angefangen habe, darum gehen, dass man damit lernen muss, mit Fehlern und Schwächen zu leben und das auch lernen kann. Das ändert sich nicht über Jahrhunderte.
Mal zu dem Märchen nachgefragt, wo kommt das her?
Das ist ein englisches Märchen, Sagenmärchen aus dem Artuskranz im 14. Jahrhundert, aufgeschrieben. Gawain und der grüne Ritter, eins meiner Lieblingsmärchen. Aber es war natürlich nur der Anfang, denn mit dieser Herausforderung muss jetzt Gawain, der Held dieses Märchens, leben. Und am Ende wird er eine Herausforderung sich stellen, sie nicht ganz bestehen, aber gerade dadurch wird es doch bestehen, weil er zu seinen Fehlern steht.
Wenn ich das so gehört habe eben, sehr beeindruckend, auch toll erzählt, also da sind Märchen wirklich keine Geschichten so für Kinder oder Leichtgläubige, sondern wirklich so handfest aus dem Leben. Das hatten Sie vorhin ja schon mal angedeutet.
Ja, natürlich. Wobei es auch wunderbare Gruselmärchen für Kleinkinder gibt. Auch Kinder gruseln sich sehr gerne. Wenn meine noch für Märchen zu kleine Enkelin mit mir Hopp-Hoppe Reiter spielt, dann gehört das Fallenlassen dazu. Ich fange sie natürlich, bevor sie auf den Boden schlägt. Das Spiel mit der Angst, das Lustgruseln, wie es die Psychologie nennt. Wir müssen lernen, spielerisch oder uns mit Angst auseinanderzusetzen. Und Märchen sind eine von vielen Möglichkeiten, sich mit Angstgefühlen zu beschäftigen. Die haben Kinder, aber die haben wir auch als Erwachsene.
Können Märchen heilen?
Ja, ich habe das schon erlebt, dass Märchen sehr heilsam war, aber ich glaube nicht, dass man es gezielt einsetzen kann. Ich käme nicht auf die Idee zu sagen, jetzt erzähle ich dir ein Märchen, dann geht es dir wieder gut. Ich habe aber oft erlebt, erstaunlich oft, dass nach dem Erzählen jemand zu mir kam und sagt, das Märchen hat bei mir etwas ausgelöst, etwas geheilt. Aber das kann ja auch mit Musik passieren, das kann auch mit Berührung passieren. Aber sicher können Märchen etwas Ermutigendes haben. Ich erlebe sehr oft, dass nach dem Märchen erzählen Menschen beglückt, ermutigt ins Leben zurückgehen. Und das ist auch schön.
Wir hatten ja so die Verbindung zur Theologie und Märchen. Wenn Sie das so erzählen, ist das ja etwas, was man für biblische Geschichten sich genauso wünscht.
Ja.
Ermutigend, berührend, heilend.
Und nicht so langweilig.
Und nicht so nicht so langweilig.
Freut euch, wiederum sage ich euch, freut euch. Ja, das glaubt ja kein Mensch.
Das auch sondern, nicht. Das müsste wie klingen?
Freut euch. Wieder sage ich euch, freut euch. Oder so. Ich
sag's ja. Also alle Zugehörte, so soll es klingen.
Was machen, für eine Erfahrung machen Sie? Sie sind, treten sowohl als Märchenerzähler auf, aber auch als Theologe. Wer ist denn am meisten gefragt?
Ich bin viel mehr gefragt als Märchenerzähler. Allerdings ist für mich Märchenerzählen eine Möglichkeit, das, worum es im Christentum geht, auch weiterzugeben, so wie Musik das sein kann. Und obwohl ich da nicht direkt dann anknüpfe, in der Gegenreformation haben die Jesuiten schon Märchen erzählt, weil sie gemerkt haben, Leute hören lieber eine interessante Geschichte als eine Stunde was über Paulus.
Witzig, also die besten freien Predigten habe ich von Jesuiten gehört. Aha, ist ja sehr interessant. Was ist denn so in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft? Im Grunde genommen braucht die ja eigentlich mehr Märchen.
Ja, ob sie mehr Märchen braucht, vielleicht auch. Ob sie modern und aufgeklärt ist, bezweifle ich auch. Wir haben ja heute einen Boom von Fantasy. Das heißt, Menschen hungern nicht nach realistischen Geschichten, sondern nach Geschichten von der Anderswelt. Das berührt sich ein bisschen mit den Märchen, obwohl Märchen auch nicht Fantasy sind. Aber es gibt dieses, wie ich finde, nicht schöne Wort von der Alternativlosigkeit. Märchen, wie biblische Wundergeschichten, wie vielleicht auch Fantasy sagen, alles kann sich ändern, auch du kannst dich ändern. Es gibt immer eine andere Möglichkeit zu leben. Und ich glaube, dass wir solche Erinnerungen brauchen. Die Kirchen machen es meines Erachtens ein bisschen wenig, weil sie sich mehr auf moralische Appelle verlegt haben, als darauf, den Himmel offen zu halten und zu sagen, es gibt viel mehr, als wir ahnen. Das suchen dann die Menschen eben in den Märchen.
Auch eine Märchenstunde geht dann doch mal zu Ende. Das diesmal die Mai-Märchensendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei O1 in Oldenburg. Unser Gast, Heinrich Dickhoff, leidenschaftlicher Märchenerzähler, hat auch die Musik mitgebracht. Herr Dickhoff, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung gewesen sind. Und für Ihre Arbeit wünschen wir Ihnen weiter offene Ohren, weiter viel Fantasie und Mut zum Erzählen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie behütet.
Dankeschön.
Und wir laden ein, natürlich auf unsere Website zu gucken, denn dort gibt es nochmal die Podcasts, unsere Interviews, auch die Veranstaltungstipps können Sie nochmal finden. www.kirchenradio-oldenburg.de, das ist der Titel unserer Website.
Und wir freuen uns wirklich über Ihre Zuschriften und sagen Sie uns, was Ihnen auf den Herzen liegt. Was können wir besser machen? Was war gut? Was möchten Sie mal hören? Was hätten Sie vielleicht nicht gerne gehört? All das sammeln wir und freuen uns und werden Ihnen antworten. Und natürlich laden wir Sie ein zu unserer Juni-Sendung. Schalten Sie doch wieder ein, Freitag, den 8. Juni um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war wie immer Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.